Um Welten besser.
Euer Umweltpodcast mit Frieda
und Lia. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Umweltpodcast Um Welten besser mit Frieda und Lia. Heute haben wir uns das Thema Zero Waste vorgenommen. Und Frieda, du wolltest uns ja schon ein bisschen einführen, was es damit genau auf sich hat.
Ja, Zero Waste, man fragt sich, was bedeutet das eigentlich? Viele von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Und die Zero Waste-Bewegung, die sie mittlerweile ist, die boykottiert den Müll. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet es einfach schlichtweg Null Müll oder Null Verschwendung. Und es ist eine Lebensweise, aber wie gesagt, wird sie immer mehr und mehr zur Bewegung und hat viele Anhänger quasi. Und die Leute, die sich der Zero-Waste-Bewegung zugehörig fühlen, die streben nach Nachhaltigkeit und möchten, dass die Umwelt weniger verschmutzt wird. Und das tun sie, indem sie Konsum verweigern oder einfach Müll vermeiden, Reparaturen machen, anstatt Sachen wegzuwerfen. Also sie verwenden Dinge wieder, kompostieren oder recyceln natürlich. Was sich für viele unmöglich, vielleicht sogar radikal anhört, ist aber eigentlich ganz einfach. Doch bevor wir darauf eingehen, wie wir denn unseren Müll jetzt nun reduzieren, wie viel Müll produzieren wir denn eigentlich, Lea?
Ja, ich habe mich da ein bisschen mit dem Status quo beschäftigt und rausgefunden, die aktuellsten Zahlen gibt es vom Jahr 2019. Da wurde in Deutschland pro Kopf in dem ganzen Jahr 457 Kilogramm Haushaltsabfälle produziert. Und da ist Hausmüll, also der Restmüll, eingeschlossen, Bioabfälle, Wertstoffe, Sperrmüll und weitere Abfälle, also auch Batterien und Farben. Wenn man das auf den Tag runterrechnet, das habe ich jetzt mal gemacht, weil ich finde, dann kann man sich das irgendwie noch ein bisschen besser vorstellen. Das würde bedeuten, dass man so ein Viertel Kilogramm Müll pro Tag pro Person in Deutschland hat. Insgesamt gab es ein Müllaufkommen von 417 Millionen Tonnen. Das hört sich, finde ich, so viel an, dass man sich gar nicht genau vorstellen kann, wie viel das eigentlich ist. Interessant ist aber auch, mal einen Blick in die Welt zu machen. Also zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, in Deutschland haben wir 457 Kilo pro Kopf pro Jahr an Müll. In den USA, das ist der größte Pro-Kopf-Müllproduzent auf der Welt, haben wir 809 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und es gibt auch so einen Weltabfallindex, wo versucht wird zu messen, wessen Abfallwirtschaft besonders schädlich für die Umwelt ist. Also da wird dann auch geguckt, wird viel recycelt oder wird da illegales Müllabladen gemacht oder sowas. Und da sind halt alle OECD-Länder drin. In Deutschland ist da auf Platz 29 gelandet von 36 Ländern. Und besonders schlecht haben die Türkei, Lettland und Neuseeland abgeschnitten. Besonders gut haben Schweden, Japan und die Schweiz abgeschnitten. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass man halt nicht nur guckt, wie viel Müll macht wer eigentlich, sondern auch, was machen die Leute dann mit dem oder die Länder mit dem Müll.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, viele Leute machen sich gar nicht so viel Gedanken darum, was denn nun mit ihrem Müll passiert, wenn sie ihn wegschmeißt. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Das ist tatsächlich ein Problem, so dieses typische aus den Augen, aus dem Sinn-Problem. Hier in Deutschland habe ich auch Zahlen gefunden. Es gibt eben verschiedene Sachen, die mit dem Müll gemacht werden können. Natürlich, so Plastikverpackungen oder sowas können auch recycelt werden. Mit dem Müll kann man auch Energie erzeugen, indem man den eben verbrennt und dabei dann mit dieser Wärme, die dann da entsteht, Energie erzeugt. Oder man deponiert ihn eben einfach auf Mülldeponien oder man verbrennt ihn, ohne dabei Energie zu produzieren. All das wird in Deutschland gemacht. So von den Dimensionen her, also circa 69 Millionen Tonnen werden eben einfach irgendwo deponiert. 3 Millionen Tonnen werden thermisch verwertet, wie man das dann nennt, also sie werden verbrannt. Und rund 5 Millionen Tonnen werden dann nochmal aufbereitet, damit sie dann umweltfreundlicher beseitigt werden können. Und dann gibt es eben auch noch sehr viel in Deutschland, 82% des Mülls, was nochmal verwertet wird, also recycelt. Da gibt es eben einmal dieses Recycling, dass man die Stoffe quasi wieder zu neuen Rohstoffen macht. Oder was ich gerade schon gesagt hatte, dass man eben noch versucht, bei der Müllverbrennung Energie zu erzeugen. Da kann man sich dann natürlich fragen, ob es jetzt so eine ganz tolle Verwertung ist, weil bei der Verbrennung natürlich dann auch wieder Abgase entstehen, die die Umwelt belasten. Aber es ist auf jeden Fall besser, als den Müll einfach zu verbrennen und die Energie gar nicht zu nutzen, die dabei noch entsteht.
Ja, definitiv. Ich finde, es ist schon beeindruckend, nicht gerade in positiver Sichtweise, wie viel Müll wir produzieren. Stündlich werden allein rund 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke in Deutschland verbraucht. Jeder von uns produziert so eben unnötigen Müll. Ja, das war mit ein Grund, warum natürlich auch Deutschland und die EU gesagt hat, wir müssen was dagegen tun. Deswegen ist am 3. Juli ein neues Gesetz in Kraft getreten, welches bereits Anfang 2021 angekündigt wurde. Und somit sind Einwegbesteck und auch Geschirr aus Plastik, Trinkhalme, Rührstäbchen und auch Wattestäbchen und auch Luftballonstäbe aus Kunststoff und eben die To-Go-Becher, aber auch Fastfood-Verpackungen und Wegwerf-Essensbehälter aus Styropor seit dem 3. Juli EU-weit nicht mehr erlaubt. Es gibt noch Ware, die da verkauft werden, die noch vorhanden ist. Und ansonsten hoffen wir einfach mal, dass ihr in Zukunft vielleicht einen wiederverwendbaren Kaffeebecher zulegen werdet. Denn so vermeidet ihr zum Beispiel auch ganz einfach den To-Go-Becher.
Ja, da kommst du auch schon auf die richtige Ebene, die uns jetzt interessiert. Nämlich ist es natürlich sehr vorbildlich, dass auch die EU sich Gedanken macht, wie man politisch dafür sorgen kann, dass wir weniger Müll haben. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge an Sachen, die man schon selbst machen kann. Und um euch da einen Einblick zu geben, habe ich mich mit Pia aus Frankfurt zum Interview verabredet. Sie hat einen Blog, der heißt Zero Waste Frankfurt. Und da erzählt sie eben von ihrem Weg, wie sie angefangen hat, verpackungsfrei zu leben, wie sie da vorgeht. Sie gibt auch Anleitungen für Sachen, die man selber machen kann. Und da würden wir euch jetzt einfach gerne einen kleinen Einblick geben. Hallo Pia, ich freue mich, dass wir uns heute zum Interview treffen. Es geht heute um Zero Waste. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist die erste Frage natürlich erstmal, wer bist du denn eigentlich?
Ja, hallo Lea, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Pia Krechel. Ich komme aus Frankfurt und ich habe hier vor ein paar Jahren das Projekt Zero Waste Frankfurt gestartet, weil ich versuche mit meiner Familie möglichst wenig Müll zu machen. Und vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen schwierig, Anlaufstellen zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich wohl so eine Karte irgendwie selber erstellen und mir zusammentragen. Und deswegen gibt es jetzt auf meinem Blog zerowastefrankfurt.de eine Karte, wo man in ganz Frankfurt und Umgebung Anlaufstellen findet, wie man müllfreier einkaufen kann und nachhaltig einkaufen kann. Da gibt es Unverpacktläden drauf, Secondhandläden, Wochenmärkte und so weiter.
Ja, vielleicht können wir auch gleich noch mal ein bisschen auf dein Projekt eingehen. Ich hatte davor noch eine etwas allgemeinere Frage zu Zero Waste, weil es ja viele Umweltbewegungen auch zurzeit gibt. Wie kann man denn Zero Waste da einordnen? Also ist das auch eine Organisation, eine Bewegung oder eher so eine Lebenseinstellung oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich würde es schon als Bewegung oder auch Lebenseinstellung beschreiben. Also Zero Waste ist ja eigentlich eine Utopie, die man vermutlich nie erreicht, aber man kann halt auf dieses Ziel hinarbeiten, dass man möglichst wenig Müll macht. Und es geht ja auch eigentlich gar nicht darum, dass einer gar keinen Müll macht und alle anderen bleiben so, wie sie sind, sondern dass halt jeder ein bisschen was tut und dann kann man gemeinsam auch schon ganz viel erreichen. Also ich finde, es sind immer die kleinen Schritte, die da zählen, dass man sich einfach mit ein paar Sachen oder Gewohnheiten, die man so hat, dass man die mal hinterfragt und schaut, was kann ich denn als einzelne Person im Alltag ändern.
Und was hat dich dazu geführt, zu versuchen, dann Müll zu reduzieren? Wie bist du dazu gekommen?
Das war bei mir ganz zufällig. Also vor fast 5 Jahren saß ich in einem Café und habe im Schaufenster dieses Buch gesehen, Zero Waste, weniger Müll ist das neue Grün. Und ich habe da so ein bisschen durchgeblättert und fand das ganz spannend, weil ich habe mich eigentlich schon immer für das Thema Umweltschutz interessiert. Und ich glaube, ich war auch schon immer umweltbewusst, aber in dem Sinne oder in dem Ausmaße natürlich nicht. Und das hat mich einfach inspiriert, dass man da, was man alles tun kann, um weniger Müll zu machen. Und dann habe ich dieses Buch halt von vorne bis hinten gelesen, habe sämtliche Sachen ausprobiert, die es da drin gab, Rezepte, DIYs und so. Und habe mich halt immer mehr informiert, auch über das Thema. Und ja, genau, so kam das.
Und du hast ja dann nicht nur so für dich allein beschlossen, das so zu machen, sondern du hast ja auch diesen Blog, hast du ja vorher schon erzählt. Was finden Menschen denn da so? Also die Karte hast du ja schon angesprochen. Was gibt es da noch?
Ich stelle ab und zu Rezepte drauf oder stelle die, ich habe jetzt die Unverpacktläden in Frankfurt vorgestellt. Dann gibt es sowas wie das Mein Lastenrad, wo man Lastenräder umsonst ausleihen kann in ganz Frankfurt. Also ich versuche so ein bisschen auf Frankfurt zu spezialisieren, was es jetzt an Geschäften oder so gibt, aber auch allgemeine Sachen wie Rezepte, wie was kann man aus Lebensmittelabfällen zum Beispiel kochen, also aus Kohlrabi-Blättern, die man normalerweise vielleicht einfach wegwirft, wo man gar nicht dran denkt, da noch irgendwas mit zu machen. Ich bin auch auf Instagram, da gebe ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen aktiver und gebe ein bisschen mehr Tipps noch als auf dem Blog. Genau, auf den beiden Kanälen kann man mich eigentlich ganz gut finden.
Und was hast du für dich jetzt konkret verändert, um weniger Müll zu produzieren?
Also die größte Veränderung bei mir ist eigentlich, dass ich im Unverpacktladen einkaufe. Ich habe noch das große Glück dabei, dass ich im Unverpacktladen arbeite. Also ich kann da quasi jeden zweiten Tag kann ich meinen Einkauf dort erledigen. Als das noch nicht der Fall war, da habe ich so gemacht, dass ich alle 4 bis 6 Wochen so einen Großeinkauf im Unverpacktladen gemacht habe. Genau, und dann gehe ich halt oft in den Bio-Supermarkt und kaufe Gemüse und Obstlose. Und ich schaue halt einfach, was gibt es in Pfandsystemen, in Pfandflaschen oder in Mehrweggläsern oder sowas. Ja, genau. Also ich bin jetzt seit diesem Jahr auch bei Foodsharing aktiv und rette Lebensmittel vor der Tonne. Genau.
Und von der Größenordnung her, wie würdest du sagen, also hat sich deine Müllproduktion wirklich stark verringert? Also wenn du das so mit vorher vergleichst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorher mit meinem Freund zusammen, haben wir so in 2 Wochen so einen gelben Sack voll gemacht. Weil allein durch Milchtüten und Joghurtbecher und so kommt da ja schon eine ganze Menge zusammen. Und jetzt sind wir zu viert, also mit unseren 2 Kindern. Und wir machen so im Monat so eine kleine Mülltüte, vielleicht so einen 10-Liter-Eimer oder so höchstens voll. Und unser Restmüll, früher hatten wir einen ganz normalen Mülleimer, wie wahrscheinlich jeder auch, so einen 10-20-Liter-Eimer oder so. Und jetzt habe ich immer noch so eine Mehltüte oder Haferflockentüte oder so. Und die wird alle 2 oder 4 Wochen oder so mal geleert.
Würdest du denn sagen, dass Einkaufen für dich dadurch irgendwie zeitaufwendiger oder teurer oder sowas geworden ist? Oder hat es vielleicht auch sogar Vorteile für dich, dass du jetzt versuchst, dieses Zero Waste umzusetzen?
Also es ist vielleicht, Lebensmittel einkaufen ist für uns schon teurer als vorher, weil ich vor einigen Jahren habe ich tatsächlich auch im Discounter eingekauft und ich kaufe jetzt im Unverpacktladen, wo halt wirklich der überwiegende Teil Bio-Lebensmittel sind. Und da hat sich aber auch einfach meine Einstellung verändert, dass ich denke, dass die Lebensmittel es wert sind, dass man einfach auch ein bisschen mehr Geld dafür bezahlt. Genau, also da achten wir schon, dass wir hochwertige Lebensmittel kaufen und geben da auch mehr Geld aus. Wir sparen aber auf der anderen Seite ganz, ganz viel Geld ein, weil wir einfach nicht mehr so viele andere Sachen kaufen. Vorher haben wir vielleicht im Internet mal schnell das Knöpfchen gedrückt und dann kam am nächsten Tag was mit der Post, da war ein Buch in der Post oder so. Und jetzt gehen wir zum Beispiel in die Bücherei oder wir schauen halt, dass wir Sachen mehr Secondhand kaufen. Und ich mache auch einige Sachen selber. Ganz am Anfang von meiner Zero-Waste-Zeit habe ich ganz viel ausprobiert. Also da habe ich Zahnpasta gemacht und so. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil es Zahnputztabletten gibt. Also manche Sachen habe ich mir auch wieder vereinfacht. Aber mein Klassiker ist zum Beispiel die Deo-Creme, die ich immer mache. Die geht super fix in 5 Minuten und die wirkt top. Jeder, dem ich die geschenkt habe, der mag die. Und ich mache DIYs halt einfache Sachen jetzt, die wirklich schnell gehen. Und dadurch sparen wir aber auch viel Geld ein.
Also ist Zero Waste auch was für Leute mit einem kleineren Geldbeutel? Man muss jetzt nicht Besserverdiener sein, damit man sich das alles leisten kann. Oder was würdest du sagen?
Ich finde halt, man muss ja auch nicht im Unverpacktladen einkaufen gehen. Man kann ja auch einfach im Supermarkt oder selbst im Discounter auch schon mal die Augen offen halten. Weil bei einigen gibt es ja auch immer mehr Obst und Gemüse, auch mal lose. Oder dass man sich Brot und Brötchen, da kann man sich ja an so einer Theke bedienen. Ich habe die dann da auch manchmal einfach in einen Beutel getan. Und dann haben die vielleicht an der Kasse mal komisch geguckt. Aber die konnten ja trotzdem die Brötchen zählen, auch wenn da kein Papier mit Plastik da war oder so. Also ich finde, man muss einfach mit offenen Augen mal so durch die Märkte gehen und gucken, was geht denn? Was geht denn in Papierverpackung anstatt in Plastik oder so? Und es wird auch immer mehr. Also wenn ich in den Drogeriemarkt gehe, Da kann man inzwischen ja auch Bambuszahnbürsten kaufen oder Zahnputztabletten. Man kann Taschentücher aus Recyclingpapier kaufen oder Klopapier aus Recyclingpapier anstatt aus Frischfasern. Da wird ja immer mehr angeboten auch.
Was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, die versuchen, ihren Müll auch drastisch zu reduzieren? Also einige Sachen hast du ja gerade schon gesagt, einfach mal im normalen Supermarkt gucken, was kann man da schon verpackungsfrei kaufen? Aber was für ein Vorgehen würdest du so empfehlen? Weil ich glaube, für viele Leute ist das halt auch so eine Sache der Bequemlichkeit. Man geht halt immer in seinem Supermarkt einkaufen, da kennt man sich schon aus, da weiß man, wo alle Sachen stehen, es ist vielleicht auch nicht so weit weg. So, wie schafft man das dann da quasi, seine Gewohnheiten zu verändern?
Ich würde sagen, einfach mal ganz klein anfangen und so sich einfach mal bewusst machen, dass man was verändern will und dann ganz kleine Schritte gehen. Also ich finde, das Wichtigste ist, einfach immer einen Stoffbeutel dabei zu haben oder zwei. Dann kann man beim Bäcker einfach ganz nett fragen, ob man das Brot direkt auf die Hand nehmen kann und steckt es dann selber rein. Ich glaube, es ist wichtig, einfach mal diese erste Hürde zu nehmen, dass man mal in einem Geschäft fragt, ob man was in seinen eigenen Behälter gefüllt bekommen darf. Es gibt auch eine ganz tolle Initiative, die heißt Einmal ohne Bitte. Die ist jetzt auch seit einiger Zeit in Frankfurt. Da kommen zum Beispiel immer mehr Geschäfte und auch Restaurants rein, wo man seine eigenen Behälter mitnehmen kann und die dann befüllt bekommt. Ist beim Takeaway auch super wichtig. Ich würde zum Beispiel dann erstmal auf die Karte schauen, welche Läden machen da mit und mich dann dementsprechend auch entscheiden, wo hole ich jetzt mein Essen ab. Weil da fällt ja auch super viel Müll an im Moment.
Verzeichnest du sowas auch auf deiner Karte, also dass man da auch sehen kann, wo man verpackungsfrei abholen kann?
Ja, genau, da bin ich jetzt auch dabei, die mit einzutragen.
Wo würdest du denn sagen, ist es im Moment noch sehr schwer, verpackungsfrei zu bleiben oder müllfrei? Gibt es da Bereiche, wo du denkst, da ist es irgendwie noch nicht so richtig möglich?
Also was halt, glaube ich, immer schwierig bleiben wird, sind medizinische Produkte. Also gerade jetzt sieht man ja auch die ganzen Corona-Tests, ne? Und da ist schon ziemlich viel Abfall. Aber ich glaube, das ist auch ein Bereich, den würde ich gar nicht anfassen wollen. Also da ist es halt einfach so. Und das ist ja auch so, wie ich am Anfang sagte, man muss ja nicht perfekt sein, sondern in den Bereichen, wo man was verändern kann, kann man das machen und man muss sich auch diesen Perfektionismus aus dem Kopf schlagen, finde ich.
Gibt es denn so eine Art Müllhierarchie? Also wenn man jetzt so guckt, welcher Müll ist besonders schlimm, wo sollte man unbedingt anfangen, den zu vermeiden und welche Sachen sind vielleicht noch nicht ganz so schlecht für die Umwelt?
Ich würde auf jeden Fall versuchen, Plastikmüll zu vermeiden, weil Plastik halt ursprünglich aus Erdöl hergestellt wird und einfach viel, viel zu lange braucht, bis es zersetzt ist und auch in die Natur gelangt. Und da weiß ja wahrscheinlich inzwischen jeder, was es da für Schäden anrichten kann. Ich denke, Papier ist immer noch eine gute Alternative. Also es gibt ja viele Sachen, die man in Papierverpackungen kaufen kann, wie Nudeln oder Mehl, Zucker. Sowas muss ja gar nicht in Plastik gekauft werden.
Ich habe noch zwei kleine Detailfragen. Und zwar zum Beispiel, wenn man Getränke kauft, dann kriegt man die ja zum Beispiel in so Pfandflaschen, die man dann, also Plastikflaschen, die man ja zurückgeben kann. Oder man kann sie auch in Glasflaschen kaufen. Was würdest du da bevorzugen?
Leitungswasser. Nee, also Wasser kaufen wir, holen wir einfach aus der Leitung. Wir haben einen Sprudler zu Hause und Saft oder sowas würde ich auf jeden Fall immer in Glasflaschen kaufen.
Und dann habe ich mich noch gefragt, also ich weiß nicht, wie alt deine Kinder waren, als du angefangen hast mit dem Zero Waste, aber mir ist bei mir persönlich aufgefallen, dass es irgendwie viel Hygieneprodukte gibt, die halt einfach so zum Einmalgebrauch gedacht sind. Und bei Babys zum Beispiel hat man ja dann auch noch Windeln, die auch super viel Müll machen. Gibt es da auch irgendwie Alternativen, dass man da den Müll reduzieren kann?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also mein Kleiner war gerade geboren oder war kurz vor der Geburt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und bei der Großen habe ich ganz normal die Wegwerfwindeln benutzt. Und bei dem Kleinen hatte ich dann teilweise Stoffwindeln und teilweise so ja ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen Öko-Windeln benutzt. Und als Feuchttücher habe ich dann einfach alte T-Shirts zerschnitten oder alte Bettlaken und habe die benutzt und habe die ganz normal mit gewaschen. Und das machen wir auch jetzt noch. Also wenn wir unterwegs sind, dann habe ich immer diese kleinen Läppchen dabei. Die werden dann mit dem Wasser aus der Wasserflasche einfach nass gemacht und dann kommen sie in die Brotbox zum Transport und dann brauchen wir gar keine Feuchttücher mehr.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, kannst du irgendwie nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was ist jetzt so das Wichtigste auf dem Weg dazu, möglichst wenig Müll zu machen?
Ich finde, man sollte kleine Schritte gehen, man sollte ein bisschen Spaß dabei haben, mal neue Sachen auszuprobieren oder offen sein, einfach mal seine Gewohnheiten zu hinterfragen und dann einfach anfangen und mit Leuten drüber reden, weil das habe ich auch gemerkt, das ist super wichtig. Wenn ich mit Freunden drüber gesprochen habe, dann haben die erst ganz groß geguckt und dann haben sie mir ein paar Wochen später erzählt, hey, ich habe jetzt das erste Mal Brot eingekauft im Beutel oder ich habe das erste Mal das gemacht und ich habe meiner Freundin davon erzählt. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass immer mehr Leute halt von dem Thema erfahren.
Ja, vielleicht konnten wir ja dann auch hier mit der Podcast-Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute irgendwie motiviert sind. Ich habe auf jeden Fall auch schon einige spannende Dinge gelernt und manchmal braucht man ja auch einfach nur einmal den Anstoß, wo man sich davor dachte, hey, wie soll das gehen? Da hast du ja jetzt auch einige Sachen erklärt, wie man da kreativ sein kann, um noch Müll zu reduzieren. Also vielen Dank für die spannenden Eindrücke und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung, Lea.
Ja, ich fand, es war ein sehr spannendes und auch inspirierendes Gespräch. Oft weiß man irgendwie gar nicht, wie einfach es doch sein kann, kleine Dinge schon im Alltag zu verändern. Wie ist es denn bei dir, Frieda? Machst du schon Sachen, um Müll zu reduzieren in deinem Alltag oder hast du auch noch neue Ideen bekommen in dem Interview mit Pia?
Ich habe auf jeden Fall neue Ideen bekommen. Ich versuche mich da auch schon ein bisschen länger dran. Sehr schön, das möchte ich nochmal hervorheben, fand ich auch Pias Aussage, dass nicht einer von uns den Anspruch haben sollte, gar keinen Müll zu produzieren, sondern eben viele Menschen einen Schritt damit machen, schon darauf zu achten, was sie konsumieren und wie viel Müll sie produzieren. Nur gemeinsam erreicht man Nachhaltigkeit und weniger Umweltverschmutzung. Ich selbst hatte für dieses Jahr einen Vorsatz, den ich mir genommen habe, und zwar das war Nachhaltigkeit im Bad. Zum Beispiel mein Shampoo kaufe ich sehr oft in fester Form, aber mittlerweile gibt es ja sogar Shampoo und natürlich auch Duschgele in zumindest recycelbarer Verpackung. Auch die Zahnpasta ohne Mikroplastik, dass man eben schaut, okay, nicht nur aus was für einer Verpackung besteht sie, sondern auch was für Inhaltsstoffe hat das Produkt, was ich kaufe und verwende. Tatsächlich muss ich sagen, bei meiner Zahnbürste habe ich eine Ausnahme gemacht. Es gibt ja auch die Bambuszahnbürsten, aber meine elektrische ist mir einfach heilig. Ich möchte sie nicht mehr hergeben. Dafür kaufe ich dann, wie gesagt, eben die Zahnpasta, die dann ohne Mikroplastik ist. Und ich denke, das ist schon ein guter Schritt für mich selbst. Wie sieht's denn bei dir aus, Lea? Was machst du denn und konntest du da schon auch Vorschläge nochmal für dich mitnehmen, die Pia dir mitgegeben hat?
Ich fand das einfach einen sehr wichtigen Ansatz, sich einfach mal zu überlegen, wo gibt es nicht doch vielleicht Möglichkeiten, noch was zu verändern? Und das fand ich dann eigentlich auch ganz spannend, mir einfach selber mal so ein paar Tage so ein bisschen zu notieren, was schmeiße ich denn eigentlich am Tag so weg? Weil dann wird es einem halt einfach irgendwie bewusster, wo man überhaupt noch Einsparpotenzial hat. Und was ich auf jeden Fall auch mache, wenn ich im Supermarkt einkaufe, dass ich halt diese Stoffnetze mitnehme und da zum Beispiel mein Gemüse drin kaufe oder auch wenn ich zum Bäcker gehe, dass ich dann sage, können Sie mir das Brot einfach so über die Theke reichen und dann stecke ich das in meinen eigenen Beutel. Sonst bin ich jetzt so im großen Stil noch nicht so weit vorangekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber da fände ich es eigentlich auch nochmal interessant, mich ein bisschen umzuschauen in meiner Stadt, ob es vielleicht auch Läden gibt, die halt so Sachen vom Vortag oder sowas günstiger anbieten. Auf den Markt gehe ich auch manchmal. Das macht mir auch sehr viel Spaß, da einzukaufen. Und da kann man ja dann zum Beispiel auch sogar seinen Käse oder sowas in mitgebrachten Boxen mitnehmen.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man Müll hat und Verpackungen eben hat, wenn man es nicht vermeiden kann, sie auf jeden Fall richtig zu trennen. Ich denke, da ist schon ein großer Beitrag auch geleistet, dass der Müll ordentlich recycelt werden kann. Jedes Jahr werden weltweit mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in die Meere eingetragen, weil sie einfach nicht richtig getrennt wurden. Wie also können wir jetzt lernen, richtig zu trennen? Ein Tipp haben wir jetzt für euch, den altbewährten Joghurtbecher. Den kann man nämlich sehr, sehr gut trennen. Und zwar, der Becher hat ja oftmals eine Kartonbanderole und die könnt ihr einfach abreißen und entsorgt sie separat als Papier im Papiermüll und der Joghurtbecher wird am besten einmal ausgespült, damit die Essensreste entsorgt werden können, um ihn dann im Plastikmüll bzw. der gelben Tonne zu entsorgen. Das gleiche gilt für den Aluminiumdeckel. Einfach einmal abspülen und dann auch in den gelben Sack geben. So werden vor dem Recycling dann noch Plastik und Alu voneinander getrennt. So habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Schritt dazu beigetragen, dass das am Ende ordentlich recycelt werden kann.
Also auf jeden Fall ein Plädoyer für die richtige Mülltrennung. Ich glaube, ist auch eine gute Idee, einfach auf jeder Verpackung, die man noch so bei sich vorfindet, mal zu gucken, ob da irgendwas draufsteht. Weil oft findet man, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, auch Hinweise zur richtigen Mülltrennung, zum Beispiel auf Saftkartons oder Milchkartons oder so. Dann würde ich sagen, wir starten mal mit unseren Take-Home-Messages für die heutige Folge. Beobachtet doch mal über 1 bis 2 Wochen, was ihr alles wegschmeißt. So findet ihr raus, wo ihr noch kräftig Müll einsparen könnt.
Einfach anfangen mit einer Sache und dann nach und nach eine Sache gegen eine neue, nachhaltigere Variante ersetzen.
Schmeißt kaputte Sachen nicht sofort weg, sondern versucht erstmal Dinge zu reparieren. Hilfe findet ihr auch in Reparaturcafés.
Einfach mal wieder Dinge im Laden anstatt online kaufen, spart definitiv Verpackungsmüll. Zum Beispiel könnt ihr in die Buchhandlung gehen und eure lokalen Geschäfte unterstützt ihr dabei auch noch.
Verpackungsmüll für Lebensmittel lässt sich durch Einkaufen im Unverpacktladen oder auf dem Markt drastisch reduzieren. Aber auch im Supermarkt lassen sich an einigen Stellen Verpackungen vermeiden.
Glas statt Plastikflaschen oder, wenn ihr könnt, nehmt ihr euren eigenen Behälter mit. Ein guter Schritt ist auch immer, den Stoffbeutel dabei zu haben.
Mit leeren Druckerpatronen und Tonern könnt ihr sogar noch Geld verdienen. Auf Plattformen wie geldfuermüll.de könnt ihr nachsehen, wie viel Geld eure Patronen noch wert sind. Die Patronen werden dann wiederverwertet. Also gut für die Umwelt und gut für den Geldbeutel.
Wenn ihr etwas entsorgt, dann richtig. Elektroschrott gehört nicht in den Hausmüll und Plastiktüten nicht in die Natur.
Und natürlich ist es auch möglich, sehr viel Müll zu vermeiden und auch Geld zu sparen, wenn ihr einfach mal was selber macht. Geschenkverpackungen, Naturkosmetik oder Putzmittel. Selber machen schont die Umwelt sogar doppelt. Wir sparen Müll und es gelangt weniger Mikroplastik in die Umwelt.
Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge für euch mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall ganz viele neue Ideen, die ich für mich umsetzen kann. Da haben Pias Vorschläge mir sehr viel weitergeholfen. Und in der nächsten Folge geht es bei uns um Klimaaktivismus. Dort hört ihr ein Interview mit Greenpeace Frankfurt. Und schaut auf jeden Fall nochmal bei uns vorbei in die Shownotes. Da haben wir euch unter anderem den Blog von Pia verlinkt, Zero Waste Frankfurt, und auch das Buch, ihren ersten Schritt zur Zero Waste Bewegung. Und wenn ihr noch einmal in den Weltabfallindex blicken wollt, dann klickt euch da rein. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge und sagen bis morgen.
Bis dann.